Dann wollen wir kommen und uns konzentrieren auf das Wort Gottes. Wir wollen hören, was der ewige Gott heute uns sagen möchte. Die Bibel sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Wir alle haben Ohren, lasst uns Acht geben, wie wir hören, auf das Wort Gottes heute. Und bevor ich zum eigentlichen Predigttext komme, bevor ich beginne mit der Stelle, über die ich eigentlich sprechen möchte, möchte ich uns eine Frage stellen, jedem Einzelnen. Ich möchte fragen, sind wir heute gekommen mit der Absicht, uns verändern zu lassen? Sind wir heute gekommen mit der Absicht, uns erneuern zu lassen durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes? Sind wir heute gekommen, um Erneuerung in unserem Inneren zu erleben? Denn das ist, was Gott möchte. Die Bibel sagt, passt euch nicht dem Weltlauf an, sondern lasst euch verändern in eurem Wesen durch die Erneuerung des Geistes, damit ihr den Willen Gottes erkennt. Damit wir den Willen Gottes erkennen, brauchen wir Erneuerung. Und es ist bestimmt nicht eure erste Predigt, die ihr hört. Wahrscheinlich schon viele Predigten gehört. Vielleicht sogar jeden Sonntag eine Predigt. Die Frage ist, bewirken diese Predigten Frucht im Leben? Dass wir uns diese Frage stellen. Wie viele Predigten habe ich gehört? Bewirken diese Predigten in meinem Leben einen Wachstum? Bewirken diese Predigten in meinem Leben ein Fortschreiten im Glauben? Oder bleibe ich immer stehen beim gleichen Punkt? Einer hat mal gesagt, als Christ gibt es keinen Stillstand. Es gibt Wachstum oder Abnahme. Stillstand gibt es nicht. Deshalb erstmal diese Frage, kommen wir heute mit der Intention, dass wir sagen, Herr Jesus, verändere mich durch dein Wort. Vielleicht ist der ein oder andere gerade in einem Zustand, die Knie fangen an zu schlaffen, wie die Bibel sagt, die Hände fangen an lahm zu werden. Aber kommst du mit der Absicht, dass der Herr dich aufbaut durch sein Wort? Deshalb lasst uns, bevor wir auf das Wort des Herrn hören, einmal nochmal still werden vor dem Herrn und jeder für sich nochmal den Namen des Herrn anrufen, wirklich bitten, dass unsere Herzen verändert werden. Ich werde dann noch kurz zum Abschluss beten. Dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und wir beten, dass es tief in unser Herz dringt. Und das wirkt, wozu du es sendest. Dass wir dir nicht im Weg stehen, sodass du durch uns wirken kannst. Und dass das, was ich rede, Aussprüche Gottes sind. Amen. Amen. Wunderbar. Dann kommen wir zum Predigttext. Den Predigttext finden wir in Kolosser 1, die Verse 9 bis 11. Kolosser 1, die Verse 9 bis 11. Wer eine Bibel hat, sehr gerne mit aufschlagen, damit wir diesen Text vor Augen haben. Geht das mit der Lautstärke? Ist gut? Sehr schön. Ja, perfekt. Sehr gut. Kolosser 1, 9 bis 11. Ich lese uns einmal den Text vor. Moment. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Euch zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Es ist ein Gebet, was Paulus für die Gemeinde spricht. Wir wissen in der Bibel, in mehreren Briefen, auch im Epheserbrief, eigentlich, ich glaube, in fast jedem Brief, spricht Paulus ein Gebet für die Gemeinde, für die Christen. Und in diesem Gebet kommen verschiedene Punkte rüber, die Paulus sich wünscht für die Christen. Es kommen verschiedene Anliegen rüber, die er möchte, dass die Christen sie begreifen, sie umsetzen und darin wandeln. Aus diesem Text kann man verschiedene Punkte herausarbeiten. Es ist sehr, sehr vielfältig, was er hier an Dingen sagt. Das ist etwa ein sehr tiefgründiger Text. Ich möchte mich auf drei Punkte beschränken. Drei Punkte habe ich uns mitgebracht, über die wir reden wollen, über die wir nachdenken wollen. Der erste Punkt ist die Erkenntnis seines Willens, der Wille Gottes. Ich habe da drei Punkte, des Willens Gottes, auf die wir uns konzentrieren wollen, über die wir nachdenken wollen. Dann, dass diese Erkenntnis seines Willens in uns etwas bewirkt. Und zwar, würdig des Herrn zu wandeln. Fruchtbringend wachsend. Das ist der zweite Punkt. Aus der Erkenntnis seines Willens soll der Wandel entstehen. Der Wandel, der Frucht bringt. Und der dritte Punkt ist, wenn dann diese Erkenntnis da ist, wenn der Wandel da ist, dass dieser Wandel mit Ausharren, Langmut und Freude fortgesetzt wird, bis der Herr kommt oder bis wir zu ihm kommen. Diese drei Punkte, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ich fange an mit dem ersten Punkt, die Erkenntnis seines Willens. Die Erkenntnis des Willens Gottes. Es gibt viele verschiedene Punkte, die man dort aufführen könnte. Ich möchte mich erst einmal über das Wort Erkenntnis sprechen. Wir wissen, in der Bibel gibt es mehrere Worte für Erkenntnisse. Das Neue Testament wurde im Griechischen geschrieben. Und das Wort, was hier für Erkenntnis benutzt wird, ist das Wort Epignosis. Hier geht es nicht um irgendeine Erkenntnis aller Art. Es gibt ja viele Erkenntnisse, die Menschen haben. Bei dieser Erkenntnis geht es um eine tiefgreifende Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die tief ins Herz eindringt und unser geistliches Leben kraftvoll verändert. Das ist die Definition dieses Wortes. Die Erkenntnis, die Epignosis, ist eine Erkenntnis, die sehr kraftvoll das geistliche Leben verändert. So wie Gott es möchte. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie haben Erkenntnisse. Beispielsweise hört man oft, viele sagen, ich glaube, es gibt einen Gott. Ich glaube, es gibt einen Gott. Es ist eine Erkenntnis, die jemand hat. Wahrscheinlich ist er sich sogar sehr sicher. Doch ist das eine oberflächliche Erkenntnis, einfach zu sagen, es gibt einen Gott? Oder hast du tiefgründig verstanden, es gibt einen Gott? Denn wenn du das tiefgründig verstanden hast, Epignosis, in dein Herz eingedrungen ist, dann verstehst du auch, es gibt einen Richter aller Menschen. Es gibt jemanden, vor dem ich eines Tages mich verantworten werde. Ein Unterschied zwischen einer oberflächlichen Erkenntnis oder einer tiefgründigen Erkenntnis. Wir sehen dieses Beispiel auch bei Petrus einmal. Petrus selber, in Apostelgeschichte 10, da spricht er in Vers 34, da heißt es, Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Petrus sagt hier in Apostelgeschichte, nach vielen Jahren, die er mit dem Herrn Jesus gegangen ist, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Wie oft hat Jesus ihm eigentlich durch Gleichnisse gesagt, dass Gott die Person nicht ansieht? Wie viele Gleichnisse hat er gehabt? Von allerlei Arten, wie der Herr Jesus ihm eigentlich klar gemacht hat, ich sehe die Person nicht an. Sondern der Herr prüft das Herz. Und viele lange Zeit später sagt Petrus, jetzt habe ich in Wahrheit erkannt, Gott sieht die Person nicht an. Und so ist es auch oft bei uns. Wir wissen Dinge intellektuell, wir kennen viele Bibelverse, wir kennen vielleicht das Evangelium, aber haben wir es tief in unserem Herzen verstanden? Ist es in unser Herz eingedrungen? Oder ist es ein oberflächliches Wissen? Darum geht es, wenn wir uns heute mit der Erkenntnis seines Willens beschäftigen. Dass Gott möchte, dass dieser Wille, den er in seinem Wort uns kundtut, in unser Herz dringt, uns verändert und unser geistliches Leben kraftvoll beeinflusst zum Wirken, zum Handeln, zum Fruchtbringen. Wir beschäftigen uns drei Willen Gottes, auf die ich eingehen möchte. Der erste Wille Gottes, den finden wir in 1. Timotheus Kapitel 2. Wer aufschlagen kann, gerne mit aufschlagen. 1. Timotheus 2, der erste Wille Gottes. Erst Timotheus 2, ich lese uns Verse 3 und 4. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein Wille Gottes. Der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der erste Wille Gottes habe ich überschrieben, Rettung aller Menschen. Das Wort, was hier mit Willen, sein Wille gesetzt wird, ist ein wunderbares Wort. Es ist so etwas wie ein Wünschen, ein Begehren, was man hat. Etwas, was man sich tief wünscht, dass es so sei. Und das ist ein Wille Gottes. Haben wir diesen Willen in unseren Herzen tief verwurzelt, was Gott hier sagt in seinem Wort? Haben wir diesen Willen tief in unserem Herzen? Zwei Stellen, um das zu bekräftigen. 2. Petrus 3, Vers 9. Da heißt es: Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Hier geht es um das Gericht Gottes. Und Petrus erklärt den Christen, dass in der letzten Zeit viele Spötter kommen werden. Viele Menschen kommen werden, die werden sagen: Wo ist denn das Gericht Gottes? Hast du schon einmal drüber nachgedacht, wo das Gericht Gottes ist, warum es noch nicht da ist? Warum hat Gott diese Welt noch nicht gerichtet? Warum ist noch nicht Ende, hier auch in Deutschland, wo so viel gottlose Dinge getan werden? Warum ist das Ende noch nicht gekommen? Weil Gott langmütig ist, weil er geduldig ist, weil er will, dass alle Raum zur Buße, Raum zur Umkehr finden. Und die Bibel warnt und sagt: Verachte nicht die Langmut Gottes. Weißt du nicht, dass sie dich zur Buße leitet? Weißt du nicht, dass sie dich zur Umkehr leitet? Wo wären wir, wenn der Herr keine Geduld mit uns erwiesen hätte? Aber sind wir uns dessen bewusst, dass wir in dieser Welt noch sind, dass wir noch nicht weg sind, aus diesem Grund, dass Gott noch Geduld hat, weil er will, dass Menschen zur Buße gelangen? Beeinflusst das unseren Willen? Dass wir jeden neuen Tag, wenn wir aufstehen, wissen: Heute ist ein Tag, die Sonne geht auf. Ja, wunderbar, was mache ich heute? Gehe ich shoppen? Oder weiß ich, heute ist ein Tag, die Sonne geht auf über Gerechte und Ungerechte, weil Gott Raum zur Buße geben will? Das ist ein Unterschied. Wenn es in mein Herz gedrungen ist, dann werde ich geistlich das betrachten, die Gnadenzeit, in der ich lebe. Wenn diese Erkenntnis an mein Herz nur rankratzt, werde ich sie menschlich betrachten und es wird keine Frucht bringen. Das Gericht Gottes, es wartet mit langer Geduld und Langmut, damit die Menschen zur Umkehr gelangen. Die Menschen in unserem Umfeld, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, in der Schule, in der Uni. Kommst du mit diesen Gedanken morgens dahin? Heute ist ein Tag, diese Menschen sind hier, Gott sei Dank. Wer gibt den Atem? Gott. Warum? Damit sie noch umkehren können. Diese Gedanken müssen unser Herz durchdringen, damit, wie wir beim zweiten Punkt sehen werden, Frucht kommt. Eine weitere Stelle zu diesem Punkt. Hesekiel 33, Vers 11. Hesekiel 33, Vers 11. Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose von seinem Werk, von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Hier spricht Gott. Er sagt: So wahr ich lebe, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Wie viele Menschen sterben pro Sekunde? Beeinflusst das unser Handeln? Beeinflusst das unser Denken? Dass wir in einer Welt leben, die in Höchstgeschwindigkeit verfällt durch die Sünde. Beeinflusst das uns? Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er umkehre und lebe. Doch wie sagt der Römerbrief: Wie sollen sie glauben, wenn ihnen nicht verkündigt wird? Das war der erste Wille Gottes, auf den ich eingehen möchte. Und die Überschrift war die Rettung aller Menschen. Und ich will kurz darauf eingehen: Warum Rettung? Warum Rettung? Wovor Rettung? Dieses Wort Rettung im Griechischen bedeutet so viel wie, ja, genau wie es wörtlich heißt, retten, erretten. Man könnte auch sagen bewahren. Und ich will kurz darauf eingehen. Retten erstmal, haben wir eine wunderbare Stelle, die Rettung beschreibt, und zwar in Apostelgeschichte 26. Da beschreibt Paulus den Auftrag, den er hat. Apostelgeschichte 26.
Vers 17 und 18. Hier heißt es: Indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Hier wird der Grundtypus einer Rettung beschrieben. Warum braucht der Mensch Rettung? Viele haben diese Frage. Und die Bibel sagt, zwei Gründe finden wir hier wunderbar. Weil der Mensch in der Finsternis ist, ohne den Herrn Jesus. Und weil der Mensch unter der Gewalt des Satans ist. Und wenn wir in die Welt gucken, dann sehen wir es mehr als deutlich, dass diese Stelle die absolute Wahrheit ist. Und da braucht der Mensch Rettung. Rettung aus der Finsternis. Rettung aus der Gewalt des Satans. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Das ist eine Gewalt, die über einen herrscht, der ohne Jesus ist. Und was sagt Jesus auch? Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Wo stehst du gerade? Bist du in der Dunkelheit oder bist du im Licht? Bist du unter der Gewalt des Satans oder bist du unter der Macht Gottes? Das ist Rettung. Ein Machtwechsel findet statt, aus der Dunkelheit ins Licht. Deshalb ist Rettung so notwendig. Denn die Bibel sagt, der Gottlose, er läuft in der Dunkelheit und weiß nicht, worüber er stolpert. Und was ist das Letzte, worüber ein Mensch stolpert in der Dunkelheit? Er stolpert und er steht nie wieder auf. Das ist der Tod. Und das ist der Anfang des ewigen Todes in der Hölle. Sind wir uns dessen bewusst? Haben wir diese Gesinnung? Diesen Stolperstein in der Dunkelheit? Und wo der Herr sagt, ich will nicht, dass er über diesen Stolperstein fällt. Ich will nicht, dass er so in seinen Sünden stirbt, sondern dass er umkehrt und lebt. Das Licht in sein Leben kommt. Jesus ist das Licht. Und wer Jesus hat, hat das Licht in seinem Leben. Und wer Jesus nicht hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ein Beispiel für Retten. Warum die Rettung Gottes so ein wunderbarer Wille ist und so ein wichtiger Wille, den wir auch zu unserem Willen machen müssen. Dieses Wort bedeutet auch bewahren. Wovor will Gott den Menschen bewahren? 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Entschuldigung, Vers 10. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Heißt es, ich lese noch Vers 9 ein bisschen mit wegen Kontext. Und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Bewahrung wovor? Vor dem kommenden Zorngericht Gottes. Vor dem Zorngericht Gottes. Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Danach das Gericht. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt und an den, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod ins Leben hindurch gedrungen. Auf welcher Seite bist du? Es gibt zwei Seiten. Es gibt nicht drei, es gibt nicht vier, es gibt zwei. Es gibt eine Seite des Todes und eine des Lebens. Es gibt eine Seite der Dunkelheit und eine des Lichts. Es gibt eine Seite der Gewalt Satans und eine der Gewalt Gottes. Auf welcher Seite stehst du? Und wenn du auf der Seite des Herrn stehst, wie beeinflusst dich das im Denken auf deine Mitmenschen? Es gab schon einmal eine Geschichte in der Bibel, wo Gott gesagt hat, das Denken des Menschen, das Tun des Menschen, das Trachten des Menschen, es ist allezeit böse, ich werde Gericht bringen. Es war in den Tagen Noahs. Und Gott sagte zu Noah, bau eine Arche. Und Noah predigte, der Prediger der Gerechtigkeit, lange Zeit. Die Menschen kehrten nicht um. Dann ging Noah rein und die Tür war zu und es fing an zu regnen. Und es hörte nicht auf. Und es hörte nicht auf. Und das Wasser überstieg alle Berge und raffte alles hinweg. Und nur Noah und seine Familie wurden gerettet. Bist du in dieser Arche? Diese Arche ist Jesus. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Bist du in diese Tür eingegangen? Das ist die wichtigste Frage. Und wenn ja, weißt du, was kommt? Und berührt es dich in deinem Herzen? Denn dieser Regen hörte nicht auf. Und nach dem Tod beginnt eine Ewigkeit, die auch nicht aufhört. In die Seele ist die Ewigkeit gelegt. Und diese Ewigkeit hört nicht auf wie der Regen. Sie hört nicht auf. Ist uns das bewusst, was die Bibel sagt? Der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geschwister, es muss uns bewusst sein und muss uns bewegen und berühren. Und wenn du noch nicht Jesus in deinem Herzen hast, dann entfliehe dem Zorn Gottes und komm zu Jesus, der mit offenen Armen wartet. Die Arche steht offen. Die Arme des Herrn stehen offen. Und es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wähle das Leben, damit du lebst. Heute noch. Das war der erste Punkt. Der Wille Gottes, die Rettung aller Menschen. Möge dieser Punkt in unser Herz gedrungen sein. Wir kommen zum zweiten Willen Gottes. Zum zweiten Willen Gottes. Wir schlagen gemeinsam auf 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Hier heißt es, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch der Hurerei enthaltet, der Unzucht enthaltet, könnte man auch sagen. Wir hatten einen Willen Gottes, die Rettung der Seele aller Menschen. Der zweite Willen Gottes, auf den ich eingehen möchte, ist Heiligung. Heiligung. Wenn wir dann gerettet sind als Kinder Gottes, dass wir den Prozess der Heiligung anstreben. Bevor ich darauf eingehe, was diese Heiligung konkret bedeutet, möchte ich noch einen weiteren Vers zur Unterstützung davon lesen. Hebräer 12, Vers 14. Ich lese einfach mal vor. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Gott ist heilig. Gott ist Licht. Und die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Alle Zeit. Und verdecken ihre Augen vor der Heiligkeit Gottes. Und dieser Gott sagt nun, der Wille für euch. Ihr seid gerettet, wunderbar, das Wichtigste, wenn ihr gerettet seid. Was sagt er dann? Heiligung. Heiligung. Den Prozess der Heiligung nachstreben. Ihn danach trachten. Jagd steht dort. Jagen ist etwas Aktives. Etwas, dem man nachstrebt. Gibt es dieses Streben in unserem Leben? Streben nach Heiligung. Streben danach, dem Herrn ähnlicher zu werden. Streben danach, die Dinge, die so noch von unserem alten Menschen überall alles beschmutzen, abzulegen. Zu wachsen. Strebt nach der Heiligung. Jagt nach der Heiligung. Was ist Heiligung? Heiligung, dieses Wort, es gibt viele, viele Urwörter für dieses Wort, ganz verschiedene Bedeutungen. Hier in diesem 1. Thessalonicher ist die Bedeutung im Griechischen Hagiasmus. Und es bedeutet Aussonderung für Gott. Es beschreibt das Verhalten derer, die ausgesondert sind. Die Bibel sagt, die ganze Welt liegt im Bösen, in Dunkelheit. Und wir haben schon davor uns beschäftigt, was passiert bei der Rettung, wenn ich Buße tue, umkehre und mein Vertrauen völlig auf Jesus setze. Ein Machtwechsel. Raus aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin innerlich von der Welt getrennt. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Physisch in der Welt, innerlich, geistlich getrennt. Und die Heiligung beschreibt das Verhalten derer, die getrennt sind von der Welt. Was bedeutet das ganz praktisch? So leben innerlich, als wäre ich nicht mehr Teil der Welt. Geistlich gesinnt sein, himmlisch gesinnt sein, auf die ewigen Dinge schauen. Wenn man eine Waage machen würde in unserem Leben, himmlische Gesinnung, weltliche Gesinnung, was würde überwiegen bei dir? Was wäre mehr? Der Herr sagt, Heiligung, strebe nach den himmlischen Dingen, geistlich gesinnt sein. Das ist Wille Gottes, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Der Herr ist heilig. Das Wunderbare ist, er ist es, der diese Heiligung in uns bewirken möchte. Er ist es, der das in uns schenken möchte und möchte, dass wir uns ihm hingeben, damit sein Wille in unserem Leben wirken kann. Darauf kommen wir auch noch im zweiten Punkt. Möge auch dieser Wille Gottes in unser Herz eindringen, dass er tief reinkommt, verändert und dass wir nicht gleich weiterleben. Und der dritte Wille Gottes, ein Wille, auf den ich auch eingehen möchte, ein wunderbarer Wille. Wir schlagen auf 1. Thessalonicher, sind wir ja schon, Kapitel 5, den Vers 18. Wille Gottes, wir hatten die Rettung aller Menschen, die Heiligung, und jetzt kommen wir zum dritten. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dank sagt in allem. Dankbar sein. Wille Gottes. Dankbarkeit. Alle Zeit. In allem. Das möchte Gott. Ich möchte gleich darauf eingehen, was das bedeutet. Davor auch hier wieder zwei Stellen, um das zu unterstreichen, die ich einfach kurz vorlesen möchte. Einmal aus Kolosser. Da lese ich die Verse 15 und 17. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Eine weitere Stelle, die ich noch lesen möchte, aus Philipperbrief. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wir sehen, Dankbarkeit und Friede hängen ganz eng miteinander zusammen. Dank sagt, und der Friede Gottes wird euch bewahren. Dankbarkeit ist etwas, was inneren Frieden schenkt und Gott möchte. Dankbarkeit. Dankbarkeit möchte Gott. Wille Gottes. Was bedeutet dieses Wort? Eine sehr interessante Bedeutung ist das griechische Wort Eurasteo. Und es bildet sich eigentlich aus zwei Worten im Griechischen. Es bildet sich aus dem Wort Gut und Gnade. Es sind zwei Wörter zusammengesetzt, diese Dankbarkeit, was hier gemeint ist. Und es bildet sich aus dem Wort Gut und Gnade. Und was das bedeuten soll, ist die gute Antwort von einem Begnadigten. Das ist das Wort Danksagung. Jesus Christus starb am Kreuz, nicht weil wir es verdient haben. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient. Und dennoch starb er. Das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk Gottes, wodurch Sühnung möglich ist. Rettung auf Ewigkeit. Und wenn ich dieses Geschenk empfangen habe und die Kraft Gottes in meinem Leben erlebt habe und Zeugnis geben kann, ich war in der Dunkelheit und nun bin ich im Licht. Ich war blind und nun sehe ich. Da möchte Gott eine Sache. Dankbarkeit. Dass du gute Antwort gibst als unverdienter Begnadigter. Wir werden im zweiten Punkt darauf eingehen, wie das auch ganz praktisch ist. Aber lasst uns diese drei Gesinnungen, diese drei Willen Gottes, die Rettung aller Menschen, die Heiligung und die Dankbarkeit in unsere Herzen eindringen lassen. Wer ein Ohr hat, der höre. Dass diese Willen Gottes sich einprägen und uns verändern mögen. Das möge so sein. Wir haben uns mit dem Willen Gottes jetzt ein wenig beschäftigt. Das war der erste Punkt. Die Erkenntnis seines Willens, die tiefgreifende Erkenntnis dieser drei Punkte, die bewirken soll eine kraftvolle Veränderung im geistlichen Leben. Ich möchte nun zum zweiten Punkt kommen. Der zweite Punkt, es geht weiter. Wenn wir mal zu unserem Predigttext zurückgehen in 1. Kolosser, Kolosser 1. Wir haben uns jetzt mit dem Vers 9 beschäftigt, dass wir erfüllt sein sollen mit dieser Erkenntnis, diese tiefgreifende Erkenntnis. Und dann geht es weiter. Das bedeutet, diese Erkenntnis hat ein Ziel. Sie soll etwas bewirken. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend, durch die Erkenntnis Gottes. Also es geht um die Erkenntnis Gottes, die notwendig ist, die etwas bewirken soll. Und durch sie wird es gewirkt. Sie soll tief eindringen, damit Frucht kommt. Damit ein Wandel entsteht aus dieser Erkenntnis. Wisst ihr, über Noah heißt es in Hebräer 11, er glaubte Gott und von Furcht bewegt baute er die Arche. Gott hat ihm etwas gesagt, wie Gott heute uns etwas sagt durch sein heiliges Wort. Und Noah glaubte dem. Er erkannte in Wahrheit, das ist so. Und das bewirkte in ihm etwas. Es bewirkte in ihm, dass er von Furcht bewegt eine Arche baute. Wenn ich sage, ich habe erkannt und in meinem Leben verändert sich nichts. Es bleibt alles gleich. Es gibt keine Zunahme. Es gibt kein Wachstum. Ich habe Gleichgültigkeit gegen allen Menschen. Dann habe ich nicht erkannt. Dann habe ich nicht erkannt, wie ich erkennen soll. Weil Noah erkannte, er glaubte und es bewirkte in ihm etwas Unfassbares. Dass er über 100 Jahre baute an einer Arche, predigte über etwas, was er noch nicht einmal gesehen hat. Und dann kam's. Und das bewirkt tiefgreifende Erkenntnis. Erkenntnis sieht man im Leben. Und das möchte Gott auch bei uns. Er möchte, dass wir sein Wort, dass es tief eindringt und dass es in uns bewirkt durch seine Kraft ein Wandel. Wir hatten 3 Punkte und ich möchte ganz praktisch darauf eingehen. Wie sollten diese 3 Punkte sich dann auswirken, ganz praktisch? Wie sollten sie den Wandel beeinflussen? Wie sollten sie den Zuwachs beeinflussen? Das Frucht bringen. Der erste Punkt war die Rettung aller Menschen. Ganz praktische Umsetzung von Rettung aller Menschen. Mission. 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 Umsetzung von dem Willen. Es ist die ganz praktische Umsetzung von dem Willen Gottes, dass alle Menschen errettet werden. Der Herr Jesus in jedem Evangelium sagt er fast zum Abschluss seinen Jüngern dasselbe. Wir gehen die Stellen einmal gemeinsam durch. Matthäus 28. Matthäus 28, ab Vers 18 lese ich gleich. Wir sind hier in der Szene. Alles ist vollbracht. Der Herr Jesus kam, siegte, starb am Kreuz, ist auferstanden. Und nun ist er vor seinen Jüngern am Abschluss dieses Geschehens. Und was sagt er ihnen? Das Wichtigste, den wichtigsten Auftrag, alle Zeiten, für die Christen. Es gibt viele Aufträge, es gibt einen wichtigsten. Es gibt einen zentralen. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Jesus sagt, geht hin. Alles ist vollbracht jetzt, ihr geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wir gehen weiter in Markus. Dann Matthäus. Markus 16, auch letztes Kapitel. Auch hier wieder fast die Abschlussworte des Herrn. Ab Vers 15. Markus 16, ab Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Der wichtigste Auftrag. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um Rettung und Verdammung. Geht hin. Lass uns weitergehen in Lukas. Lukas 24. Ich lese Vers 47 bis Vers 49 in Lukas 24, Vers 47 bis 49. Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollten, alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und wir wissen, warum sagt der Herr das? Kraft wird auf euch kommen, der Geist Gottes. Und was wird das bewirken? Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Samaria und in der ganzen Welt. Das ist das, was der Herr meint. Wartet hier, es wird Kraft kommen und sie wird bewirken, dass wir Zeugen Christi sind in der ganzen Welt. Auch hier wieder. Diese Abschlussworte des Herrn. wo er den Jüngern einprägen möchte, was ist wichtig. Gehen wir noch in Johannes 20, Johannes Kapitel 20. Da den Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. In jedem Evangelium wirst du es finden. Wie der Herr Jesus den Blick der Jünger lenken möchte auf den wichtigsten Auftrag, der leider in der Geschichte der Christen sehr verloren gegangen ist. Der Auftrag der Mission. Und möge dieser Wille uns so durchdringen, dass wir gemeinsam auch hinwachsen. Dass wir eine Gemeinde sind, die durchdrängt ist auch von Mission. Unterstützung der Mission. Selber Mission. Jeder einzeln. Irgendwo. Dass wir wirklich Zeugen des Herrn sind. Überall. Das Licht ausgeht von hier. Dass wir nicht am Schlafen sind, sondern Licht ausgeht. Möge der Herr das in uns wirken. Und wisst ihr, wenn wir durch die Bibel gehen, vor allem durch die Apostelgeschichte, wo wir sehen, das Leben der ersten Christen, was ja eigentlich etwas ist, an dem wir uns orientieren sollten. Wie haben die ersten Christen gelebt? Lasst uns mal gemeinsam aufschlagen. Apostelgeschichte 8. In Apostelgeschichte 7 begann am Ende die Christenverfolgung. Stephanus wurde gesteinigt und es begann eine radikale Verfolgung gegen Christen. Eine schlimme und brutale Verfolgung gegen Christen. Wir haben hier noch keine große Christenverfolgung. Fragen wir uns mal, wie handelten diese Christen denn in der Verfolgung? Apostelgeschichte 8, Vers 4 und 5. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Zerstreuten. Sind wir Zerstreute? Ich glaube, uns geht es noch relativ gut. Sie waren zerstreut, verfolgt, unter Lebensgefahr. Und sie gingen hin und man fragt, was tun sie? Verstecken sie sich? Oder was tun sie? Sie gingen hin und verkündigten das Wort. Die wussten, ich bin noch in dieser Welt. Warum? Der Herr hat mein Leben in der Hand. Warum lebe ich noch? Warum ist mein Atemzug noch nicht weg? Ich habe noch einen Auftrag. Ich habe noch einen Auftrag. Ich soll das Wort noch verkündigen. Wenn es dann zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Dann bin ich beim Herrn. Aber noch habe ich einen Auftrag. Das war deren Gesinnung. Wir haben am Anfang, habe ich diesen Vers genommen, um einzusteigen. Lasst euch verändern in eurer Gesinnung. Wir alle, vor allem hier in Deutschland. Wir brauchen Veränderung unserer Gesinnung. Tag für Tag. Dass unsere Gesinnung dem Wort angepasst wird. Und nicht das Wort unserer Gesinnung angepasst wird. Dass wir lesen und denken, ja voll gut, die Christen haben die super gemacht. Naja, Gott, gut, dass ich in dieser Zeit gelebt habe. Nein, Geschwister. Unsere Gesinnung muss verändert werden. Allein durch das Wort, dass wir auch sagen, auch jetzt, wo es gut geht, dass wir gehen und wo wir sind, wir verkündigen das Wort. Und wenn dann irgendwann was kommt, möge der Herr Gnade schenken, dann verkündigen wir als Zerstreute das Wort. Aber wenn wir jetzt es nicht tun, wie wollen wir es dann tun, wenn wir zerstreut sind? Diese Gesinnung muss uns eindringen in unser Herz. So lebten die ersten Christen. Und der Herr Jesus selber, unser größtes Vorbild, was sagt er? Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt kam, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Warum kam der Herr Jesus? Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sein Hauptauftrag. Viele wunderbare Dinge hat unser Herr getan. Viele Aufträge. Sein Hauptauftrag? Mission, Rettung. Das sollte auch bei uns so sein. Unsere Prioritätenliste müssen wir mal neu strukturieren vielleicht. Dass wir sehen, unser Herr, dem wollen wir nachstreben. Sein Wille möge uns durchdringen. Ich habe 3 Zitate uns mitgebracht. Erstes ist von Paul Washer. Paul Washer sagt, 1,8 Milliarden Menschen, die vom Evangelium nicht erreicht wurden. Und du willst deine Träume verwirklichen? Zum Teufel mit deinen Träumen. Er sagt sehr deutlich. Ein weiteres Zitat. Von Spurgeon. Wenn du nicht willst, dass andere gerettet werden, bist du sicher, selbst nicht errettet. Und wir haben ein drittes Zitat. Jeder, auch wieder von Spurgeon, jeder Christ ist entweder ein Missionar oder ein Hochstapler. Drei Zitate, die das Gesagte auf den Punkt bringen sollen. Ein Auftrag, eine Mission, ein Wille und ein wunderbarer Herr, der uns vorangeht, vorangegangen ist. Und nun möge der Herr unsere Gesinnung ändern, sie verändern in seine Gesinnung. Dass auch diese Zitate tief in uns eindringen und unser Herz geändert wird in diese Richtung. So viel zum ersten Punkt, fruchtbringender Wandel. Zum ersten Punkt der Rettung aller Menschen, ganz praktisch die Mission von jedem Einzelnen. Die Zerstreuten waren nicht alles Missionare. Jeder. Wunderbar, wir kommen zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt des Willen Gottes hatten wir gerade. Es war die Heiligung. Die Heiligung. Wir hatten geredet darüber, was das ist. Das Verhalten derer, die ausgesondert von der Welt sind, wie sie dann himmlisch gesinnt leben, bis der Herr kommt. Ganz praktische Umsetzung von Heiligung. Lasst uns einmal aufschlagen, 2. Chronik. 2. Chronik 29. Den Vers 5. Hier ist Hiskia an die Macht gekommen und Hiskia reformiert das Land, könnte man sagen. Vor ihm waren sehr gottlose Könige an der Macht. Er kommt an die Macht, was tut er direkt? Erster Monat, im ersten Jahr seiner Regentschaft, er öffnet die Türe des Hauses des Herrn, er bessert sie aus. Dieser Mann, er greift wieder an, geistlich gesagt. Er hat das Reich Gottes im Fokus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das war sein Lebensmotto, könnte man sagen, in seiner ersten Zeit. Und wir wollen uns den Vers 5 angucken, was nämlich auch sehr wichtig für den Dienst ist. Hier sagt er, und er sprach zu ihnen, hört mich, ihr Leviten, heiligt euch nun und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes, euer Väter, und bringt die Unreinheiten aus dem Heiligtum hinaus. Er sagt, heiligt euch. Wir wollen gemeinsam dem Herrn dienen, dann lasst uns heiligen. Und wie funktioniert diese Heiligung hier? Was sagt er ihnen? Bringt die Unreinheiten aus dem Tempel hinaus. Unreinheiten, die sich in unser Leben schleichen wollen, immer wieder. Was gibt es für Unreinheiten in deinem Leben? Lass uns mal überlegen. Wo sind Dinge, die den Wachstum schwächen, die die Bequemlichkeit und Faulheit steigern, sodass wir gar nicht Lust haben, dem Herrn zu dienen? Wo sind diese Dinge in unserem Leben? Wo sind diese Dinge? Dinge, die uns weltlich gesinnt machen, die unser Herz weltlich umformen. Vielleicht sind es die Nachrichten, vielleicht was auch immer, was unser Herz in einen völlig weltlichen Zustand bringt. Wo sind diese Dinge? Lasst uns danach suchen, unter Gebet und Wort, und lasst sie rausbringen aus unserem Herzen, raus aus unserem Leben mit den Unreinheiten, damit der Herr mit der Herrlichkeit einziehen kann, wie es heißt. Macht hoch die Tür, der Herr der Herrlichkeit will einziehen und das Leben mit Herrlichkeit erfüllen, mit seinem Willen. Dass das auch bei uns so sei. Dafür müssen die Unreinheiten raus. Dass wir danach suchen und sie rauswerfen. Ganz weiter praktischer Punkt für Heiligung. Wenn wir aufschlagen, Galater 5. Da wird uns eine Liste gemacht, ab Vers 19. Und da werden zwei Kategorien verglichen von Früchten, die ein Mensch bringt. Früchte des Fleisches, der Sünde, die in uns lebt, in jedem. Und Früchte des Geistes. Was ist der Unterschied, wenn man Früchte des Geistes bringt? Jeder Mensch, völlig verdorben durch die Sünde in ihm drin. Doch wenn Jesus ins Leben kommt, durch den Glauben an Jesus, werden wir versiegelt mit dem Geist Gottes und sind in der Lage, Früchte zu bringen, die gottgemäß sind und nicht mehr Früchte, die der Sünde gemäß sind. Lass uns einmal diese Liste lesen. Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind: Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wir sehen diese Liste überall in der Welt. Überall. Kriege, Tod, Neid, Hass, alles, wir sehen es. Unser Leben war selber davon sehr stark gekennzeichnet. Die Bibel sagt, auch wir die wir einst tot in Sünde und Übertretung waren, hassend, einander hassend, all diese Merkmale waren auch bei uns vorhanden. Aber wie soll es sein, wenn der Geist Gottes nun das Leben regiert? Heiligung. Diese Früchte des Fleisches, die wir gelesen haben, die sollen getötet werden, die sollen weg, die müssen raus. Und was soll stattdessen kommen? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Das ist auch Heiligung. Heiligung. Früchte des Fleisches, des alten Menschen weg durch die Kraft des Geistes. Und die Früchte des Geistes, dass sie Überhand nehmen. Und meine Lieblingsdefinition von Heiligung, was ich eigentlich finde, das Einfachste, finden wir in Johannes 3, im Vers 30. Da sagt Johannes einen kurzen Satz, der eigentlich komplett eine Heiligung zusammenfasst. Das ganze Geschehen der Heiligung zusammenfasst. Und was auch wir zu unserem Gebet machen sollten. Johannes 3, Vers 30. Die Rede ist über Christus. Er sagt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das ist Heiligung. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Und was ich von nun an lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist Heiligung. Nicht mehr ich, nicht mehr das, was ich möchte, sondern Herr, was möchtest du? Wie kann ich dich verherrlichen? Ich klein, du groß. Der Herr muss wachsen, der Herr muss zunehmen in unserer Mitte, in jedem Einzelnen, damit wir dienen können. Und dafür ist es so wichtig, dass wir wirklich suchen nach den Unreinheiten in unseren Tempel, könnte man sagen, und sie rauswerfen, wie es war damals in Könige, wo Hiskia die ganzen Götzen umgerissen hat. So muss es auch bei uns sein. Ganzen Götzen, die sich hochschleichen, ganzen Unreinheiten, müssen sie entdecken, ins Licht Gottes stellen und sie herauswerfen aus unserem Leben. Vielleicht ist das Handy, wer weiß. Der Herr weiß. Das ist so viel zum zweiten Punkt. Wir hatten Rettung aller Menschen, Mission. Wir hatten Heiligung, Christus ähnlicher werden, er muss zunehmen. Wir hatten auch Dankbarkeit. Dankbarkeit, auch Wille Gottes. Wie mache ich das praktisch? Wie drücke ich Dankbarkeit aus? Eine Sache, die man vielleicht bei diesem Thema nicht so oft bedenkt, die mir persönlich aber sehr wichtig ist, beziehungsweise die ich wichtig finde, damit man das umsetzen kann, finden wir im Psalm 119. Wenn wir mal aufschlagen, Psalm 119. Da redet David über zwei Dinge hauptsächlich, oder beziehungsweise der Psalmist redet hauptsächlich über zwei Dinge. Er redet einmal über die Liebe, die er hat zu den Gesetz Gottes, zu den Geboten Gottes, zu den Dingen, die Gott sagt. Er hat Liebe dazu. Und ein zweites Merkmal, was er immer wieder betont, ist die Liebe, die er hat zu den Zeugnissen Gottes. Was bedeutet das? Er sagt auch manchmal Wundertaten Gottes. Die Dinge, die Gott in deinem Leben gewirkt hat. Die Dinge, die Gott in deinem Leben schon Großes getan hat. Wer dich rausgeholt hat aus dem Sündenschlamm. Wer dich bewahrt hat vor vielem Bösen. Wer dich gelenkt hat bis ans Ende. Und man muss, selbst wenn man einen Monat mit dem Herrn ist, wird man viele Dinge haben, wenn man seine Augen offen hat, die man da nennen kann. Ich will ein paar Verse einfach lesen im Psalm 119. Vers 2. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren. Vers 11, Vers 14. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Vers 24. Deine Zeugnisse sind auch meine Wonne, mein Ratgeber. Vers 27. Und sinnen will ich über deine Wundertaten. Vers 31. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Vers 36. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Vers 59. Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße zu deinen Zeugnissen gekehrt. Vers 99. Verständiger bin ich als meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Vers 167. Meine Seele hat deine Zeugnisse beachtet und ich liebe sie sehr. Findet man dich wie einen Isaak in 1. Mose 24, Vers 63? Was tat Isaak? Und Isaak ging hinaus um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Was tat Isaak hier? Er geht in die Stille und er denkt nach, er sinnt nach über die Wundertaten Gottes. Kann man ganz praktisch machen, kann man sich auch ein Buch machen, reinschreiben. Erkenne den Herrn auf deinen Wegen. Neuer Eintrag. Wo hat der Herr in meinem Leben Tag für Tag gewirkt? Und dann, wenn mal schwierige Zeiten kommen, dann setze ich mich hin und dann gedenke ich im Gebet all der Wundertaten Gottes und sinne nach, was hat der Herr schon gewirkt? Wo hat der Herr mich schon rausgeholt? Wie treu hat er mich bewahrt bis ans Ende? Was ist er für ein guter Hirte gewesen mein Leben lang? Wie groß ist seine Geduld mit mir gewesen? Wie groß seine Vergebung und Barmherzigkeit? Seine Güte? Und dann denke ich darüber nach. Und wenn das mein Sinnen ist, dann wird das Sinnen meiner Dinge, die mich plagen, wird sehr klein werden. Immer kleiner. Schweige still vor dem Herrn, ganze Erde. Der Herr sitzt in seinem heiligen Palast. Das Sinnen über Gottes Wort. Praktische Umsetzung von Dankbarkeit. Eine weitere praktische Umsetzung von Dankbarkeit finden wir in Epheser Kapitel 5. Ich lese Vers 18 bis 20. Epheser 5, Vers 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kann man auch ganz praktisch machen, Lobgesang. Singt und spielt, steht auch in eurem Herzen. Kannst du auch machen, wenn du unterwegs bist, auf der Arbeit, wo du bist. Sing Loblieder. Sing sie in deinem Herzen. Bewahre dein Herz mehr als alles andere. Überall, wo du bist in der Welt. Bewahre es mit diesen Dingen, damit Dankbarkeit dein Herz erfüllt. Bewahre es mit diesen Dingen, damit Heiligung wirksam im Leben wird. Bewahre es mit dem Willen Gottes und mit der Ewigkeitsperspektive auf Himmel und Hölle, damit Frucht in deinem Leben sichtbar ist. Habe diese Dinge in deinem Herzen. Lass sie tief eindringen. Damit dein Leben Frucht bringt, sich verändert, ausgerichtet wird auf die Ewigkeit, die ewigen Dinge. Das war der zweite Punkt. Würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Lasst uns zum Abschluss, zum dritten Punkt kommen. Und der dritte Punkt ist, wenn wir diesen Willen Gottes verstanden haben, Epignosis, wenn er eingedrungen ist in unser Herz. Und wenn der Herr diesen Wandel wirken möge, dass wir zunehmen, dass wir wachsen, unser Eifer wächst, all diese Dinge, und wir zunehmen zur Ehre unseres Herrn, dann dieser Wandel soll kein Strohfeuer sein, sondern es soll ein Ausharren sein. Es soll ein beständiges Feuer sein. Ein Feuer soll beständig brennen, Tag und Nacht soll es nicht ausgelöscht werden. So steht über die Opfer in 3. Mose, einmal eine Stelle. Tag und Nacht, beständig soll es brennen, soll nicht erlöschen. Wir kommen zum Vers 11, zurück zu unserem Predigttext, Kolosser 1, dann der Vers 11. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Hier werden ein paar Wörter genannt, wie dieser Wandel geführt werden soll. Er soll geführt werden mit Ausharren, mit Langmut und mit Freuden. Ein paar Stellen. Ausharren. Hebräer 10, will ich einmal nur kurz lesen. Vers 36. Denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn auch eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wenn jemand sich zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Ihr habt Ausharren nötig, wir alle. Ausharren, uns beugen unter Umstände, unter Dingen bleiben, auch wenn wir vielleicht nicht immer direkt das Resultat sehen. In diesen Dingen, auch wenn wir vielleicht Schwierigkeiten am Anfang sind. Wir wissen alle, da wo Frucht gewirkt wird, da wo Licht ist, da kommt auch der Satan, da kommt auch der Teufel. Wehe euch Erde, der Satan ist zu euch hinabgekommen und hat großen Zorn, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er hat großen Zorn, große Wut, er hat wenig Zeit. Und sein Lieblingsmodus, könnte ich mir gut vorstellen, ist natürlich, wenn Christen am Schlafen sind. Wenn die Schlaftablette haben. Dann muss er ja nicht viel machen. Aber wenn wir in der Kraft Gottes und im Namen unseres Herrn wirken, wie wir gesungen haben, wirken für den Heiland, dann wird der Feind auch kommen und angreifen. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr hat den Teufel besiegt. Und in seiner Kraft und in seinem Namen besiegen auch wir. Denn eine kurze Zeit, und er wird ihn unter unsere Füße zertreten, wie die Schrift sagt. Aber dass wir dieses Ausharren auch haben, wenn wir sagen, wirklich, jetzt mit dem Herrn, Dinge ändern, vor den Herrn heute vielleicht kommen, ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, hier will ich aufräumen, hier will ich Buße tun, hier will ich zunehmen, ich leg's vor dich, in mir ist keine Kraft, aber meine Augen sind auf dich gerichtet. Dann in der Kraft des Herrn voranschreiten, mit Ausharren. Denn eine kurze Zeit und der Kommende wird kommen. Er wird kommen. Siehe, ich komme bald. Ein weiterer Vers zu diesem Punkt Ausharren im Psalm 27, der Vers 14. Psalm 27, den Vers 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Harre auf den Herrn, sei stark und fasse Mut und harre auf den Herrn. Egal in welcher Lebenssituation, egal ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, diese Dinge gelten uns allen. Und lasst uns voranschreiten im Namen des Herrn, wachsen im Namen des Herrn und harren im Namen des Herrn. Denn in uns ist keine Kraft. Und das Harren der Gerechten, sagt die Bibel, Sprüche 10, 28, das Harren der Gerechten wird Freude sein. Das Harren der Gerechten, es ist vielleicht manchmal schwer, aber es wird Freude werden. Und wenn wir dienen, ausharren im Dienst, bis der Herr kommt, dieses Harren wird Freude werden, das sagt das Wort Gottes. Niemand wird zu Schanden werden, der auf den Herrn harrt, sondern glückselig ist er. Aber wer nicht auf den Herrn harrt, sondern auf eigene Kraft oder auf Fleisch verflucht, ist wer auf Fleisch vertraut. Wer auf Menschen vertraut, für seine Rettung oder für Sonstiges. Eine Stelle noch zu diesem Harren, eine letzte Stelle, die finden wir in Galater 6, Vers 9. Galater 6, Vers 9, eine sehr ermutigende Stelle, die auch uns ermutigen soll, dass wir vorangehen und auf den Herrn vertrauen. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Zu seiner Zeit werden wir ernten. Zu seiner Zeit werden wir ernten, in allen Bereichen. Der Herr gibt Vorgaben, was wir tun sollen, wie wir es tun sollen. Für alle Bereiche. Für die Mission, für die Heiligung, für die Dankbarkeit, für die Ehen, für die Familien. Der Herr sagt Dinge in seinem Wort, wie du siegen kannst im Glauben. Tu diese Dinge, harre auf ihn, werde nicht müde und zu deiner Zeit wirst du ernten. Zu seiner Zeit wirst du ernten. Wenn seine Zeit gekommen ist. Aber harre auf ihn, richte dich nach diesen Dingen. Und diene ihm mit ungeteiltem Herzen, was dir das Wort Gottes sagt in allen Bereichen des Lebens. Der Herr hat für die ganzen Bereiche Anordnung gegeben, in seinem Wort, nicht in der Welt, in seinem Wort. Folge diesem treu und zu seiner Zeit wirst du ernten. Und Geschwister, zum Abschluss, alles mit Freuden. Alles mit Freuden. Wir haben wunderbare Dinge gehört und ich hoffe, wir wurden angespornt, wie die Bibel es sagt, dass wir einander anreizen sollen zu guten Werken und zur Liebe, dass wir zunehmen im Glauben, zunehmen im Wachstum, zunehmen im Fruchtbringen, zunehmen im Wandel. Und lasst uns nicht vergessen, das alles soll nicht wie bei einer Religion mit Zwang und Peitsche geschehen, sondern mit Freuden. Die Freude am Herrn, unsere Stärke. Und lass es uns zu unserer Freude machen, seinen Willen zu tun. Dass nicht unsere Freude ist, vielleicht ein gutes Arbeitsleben zu führen, ein guter Student zu sein oder sonstiges. Das soll doch nicht unsere größte Freude sein. Sondern dass unsere Freude ist, den Willen des Herrn zu tun, ihm zu dienen, uns ihm hinzugeben. Das soll unsere Freude sein. Der Herr soll unsere Freude sein in allem. Dass wir sagen können, wie der Psalmist sagt, außer dir habe ich nichts im Himmel und auf Erden. Außer dir habe ich nichts hier. Du bist alles. Dass wir dahin kommen. Dass wir sagen, lieber ein Tag in den Vorhöfen des Herrn, als sonst tausend in den Zelten der Gottlosen. Dass der Herr die Freude ist. Der Herr alles ist. Christus das Leben ist. Dass nicht Christus auf der Liste der Wichtigkeiten des Lebens irgendwo ist. Vielleicht auch, das ist eine falsche Theologie. Sondern dass Christus das Leben ist. Er soll alles umfassen. Nicht einen Bereich. Ich möchte alles, was wir heute gehört haben, einmal zusammenfassen. Ich möchte es einmal zusammenfassen für uns. Unser Predigttext steht vor uns. Drei Punkte, die ich beleuchten wollte. Die Erkenntnis des Willens Gottes, wie wichtig sie für uns ist. Dass sie eindringt tief in unser Herz. Die Erkenntnis, dass er alle Menschen retten will und nicht Gefallen daran hat, dass Gottlose ins Verderben stürzen. Die Erkenntnis, dass er Heiligung in unserem Leben möchte. Dass er sie wirken möchte in unserem Leben. Die Erkenntnis, dass er Dankbarkeit möchte. Dass sein Wille ist Dankbarkeit. Erkenntnis seines Willens, das sollen wir erkennen. Diese Erkenntnis soll zu etwas führen, zu einem Wandel. Zum Wandel im missionarischen Wirken für jeden Einzelnen, privat, zusammen, wo auch immer. Missionarischer Wandel, wie die ersten Christen, die Zerstreuten. Dazu soll es führen. Zu einem Wandel der Heiligung und Absonderung, wo geistliche Gesinnung überhand nimmt und nicht fleischliche, nicht menschliche, nicht weltliche, sondern geistliche Gesinnung. Und zu einem Wandel im Nachsinnen über die Gnadentaten Gottes Tag für Tag. Im Lobsingen in dem Herzen, in der Gemeinschaft, wo ich meine Dankbarkeit zum Herrn ausdrücke. Und dieser Wandel, der soll dann fortgeführt werden mit Ausharren. Mit Ausharren im Namen des Herrn. Mit Kraft, mit Freude, gekräftigt mit seiner Kraft. Ich möchte zum Abschluss einen Vers lesen aus 2. Buch Chronik, der uns nochmal ermutigen soll. Diese Dinge im Glauben anzugreifen. 2. Chronik 16, Vers 9. Hier heißt es, was Gott heute jetzt noch sagen möchte zu uns. 2. Chronik 16, 9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Augen des Schöpfers, des Himmels und der Erden, der die Berge gemacht hat, die Tiere, das Wasser, der alles in der Hand hat, seine Augen gucken heute. Er läuft inmitten seiner Leuchter, auch hier heute, der Herr Jesus. Und er prüft die Herzen. Und seine Augen sind gerichtet auf wen? Auf die, deren Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet ist. Was möchte er mit diesen Menschen tun? Sich mächtig an ihnen erweisen. Seine Machttaten kundtun. Ich hoffe, jeder Mensch, der heute hier sitzt und noch keinen Machtwechsel in seinem Leben erlebt hat, noch nicht bei Jesus Christus ist, noch nicht in der Arche ist, ich hoffe, dass dieser Mensch heute dieses Rufen Gottes gehört hat, die Stimme des Herrn Jesus zur Buße, zur Umkehr, seine Sünden zu bekennen und das Gnadenwerk am Kreuz anzunehmen, solange noch die Gnadenzeit währt, erwartet. Und ich hoffe, dass jeder, der dieses Gnadengeschenk angenommen hat, angespornt, ermutigt, ermahnt, ermuntert wurde zum Dienst und zur Hingabe mit ungeteiltem Herzen, auf den Blick, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Amen.